ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Mit Stefan Auschwart im Studio. Was haben leuchtende Kinderturnschuhe, singende Grußkarten und Einweg-E-Zigaretten gemeinsam? Sie alle sind bestückt mit winzigen Lithium-Ionen-Batterien, die die kleinen Geräte am Laufen halten. Das Problem: Lithium-Ionen-Batterien können schnell explodieren. Eine große Gefahr, besonders in der Abfallentsorgung, auf Müllautos oder Werkstoffhöfen. Immer öfter lösen Brände große Feuerwehreinsätze aus. RBB24 Inforadio-Reporterin Jenny Barge berichtet.
Um zu zeigen, wie schnell Lithium-Ionen-Batterien explodieren können, hat die Feuerwehr etwas vorbereitet. Sie stellt auf einem Platz in Berlin-Mitte einen Glaskasten aus, einen sogenannten Demonstrator. Marvin Janssen hat das Gerät aus dem Institut der Feuerwehr in Nordrhein-Westfalen mitgebracht.
Ich würde jetzt erst einmal gleich die Heizplatte anschalten.
Auf dieser wird ein Akku, handflächengroß, nur einige Minuten unter hohen Temperaturen erwärmt.
Irgendwann wird man jetzt gleich sehen, dass diese Batterie so ein bisschen anfängt, leichte Rauchnebelschwaden auszustoßen. Es wird so ein bisschen dicht gelblicher Rauch vielleicht zu sehen sein.
Dann knallt es kaum hörbar hinter der Glasscheibe. Zu sehen ist allerdings ein wahres Feuerwerk. Wie eine gezündete Rakete wirft die Batterie 30 cm weit Flammen. Hier Simulation, aber explodierende, brennende Lithium-Ionen-Batterien erlebt die Feuerwehr immer öfter, sagt Martin Wilske vom Deutschen Werkfeuerwehrverband.
Die haben eine sehr hohe Energiedichte und das sind die gefährlichen Batterien. Und deswegen haben wir das Problem auch erst, seit diese wirklich verbreitet auf den Markt kommen.
Laut Berliner Feuerwehr sorgen die Batterien auch in Berlin immer öfter für schwere Brände. Eine Wohnung in Friedrichshain brennt ab wegen eines ladenden E-Rollers. Eine Batterie explodiert im Virchow-Klinikum der Charité. Und Brände gibt es auch immer öfter in der Abfallwirtschaft, erklärt Robert Abter vom Entsorgungsunternehmen Alba. Wenn die Batterien mit dem Müllwagen transportiert werden zum Beispiel und dort durch mechanische Reibung die Substanzen reagieren.
Das geht teilweise so weit, dass der Fahrer feststellt, dass es hinten raucht oder brennt und er dann nur noch die Möglichkeit hat, den Wagen auszupressen. Das heißt, ihn wirklich auszuleeren. Teilweise sogar, das war in Süddeutschland ein Fall, mitten auf dem Kreisverkehr. Die Alternative ist, das Fahrzeug brennt komplett ab.
Ein abgebrannter Müllwagen kostet 250.000 Euro. Wenn ganze Müllwerkanlagen brennen, entstehen bis zu zweistellige Millionenschäden. Deutschlandweit gibt es täglich etwa 30 durch Lithium-Ionen-Batterien verursachte Brände. Vielen sei nicht bewusst, dass unachtsames Wegwerfen der Batterien in Papier, gelbe oder schwarze Tonne hochriskant sei, warnt Wilske vom Werkfeuerwehrverband.
Meine große Hoffnung ist, wenn wir die Bevölkerung sensibilisieren und sagen, passt auf mit euren kleinen Batterien, die in diesen singenden Grußkarten drin sind, in leuchtenden Kinderturnschuhen oder was auch immer.
Ein wirklich großes Problem: Einweg-E-Zigaretten, deren Schalter bei ständigem Druck ständig die Batterie am Laufen hält und sie zum Überhitzen bringt.
Das ist wirklich ein Produkt, was brandgefährlich im wahrsten Sinne des Wortes ist. Die Einmalgeräte, da plädieren wir wirklich für ein Verbot, weil wir davon ausgehen, dass die sehr, sehr viele Brände erzeugen.
Bis zum Verbot hofft Abter von Alba, dass die Menschen mehr Eigenverantwortung zeigen. Es gilt, wie auch schon vor dem Lithium-Ionen-Zeitalter, die Mülltrennung.
Der Bericht von rbb24-Inforadio-Reporterin Jenny Barke. Knapp einen Monat nach der Landtagswahl in Brandenburg kommt am Donnerstag das Landesparlament zur konstituierenden Sitzung in Potsdam zusammen. Künftig sind nur noch 4 Fraktionen im Landtag, deren Kandidaten für Vorsitze stehen fest. Aus Potsdam, Landespolitikreporter Thorsten Südow.
Die mit 32 Landtagsmitgliedern stärkste Fraktion der SPD schlägt die 65-jährige Musikwissenschaftlerin Ulrike Liedtke zur Wiederwahl als Präsidentin des Landtages Brandenburg vor. Sie habe in den vergangenen 5 Jahren das Landesparlament umsichtig geleitet und würdig nach außen vertreten. Im Falle ihrer Wiederwahl will Liedtke, die ihren Wahlkreis in Ostprignitz-Ruppin hat, Bürger und Landtag noch näher zusammenbringen.
Mir ging es immer darum, die Demokratie zu stärken, also richtig von unten, vom Ortsbeirat aus bis in den Landtag und in das Europäische Parlament hinein zu denken.
Über Bürgerräte, die Empfehlungen und Erwartungen der Menschen vor Ort neu in die Politik holen, dafür spricht sich Liedtke aus. Und
politische Bildung müssen wir weiter ausbauen, da muss mehr passieren, da brauchen wir neue Formate.
Die CDU-Landtagsfraktion schlägt Verkehrsminister Rainer Genilke als Landtagsvizepräsident vor und will ihn bei erfolgreicher Wahl übergangsweise in beiden Ämtern belassen. Gleichzeitig einige Wochen ein Landtagsvize und geschäftsführender Minister zu sein, bis eine neue Landesregierung steht, sei ohne Interessenkonflikt möglich, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Redmann.
Wir haben aber hier eine Stellvertretersituation, die es ermöglicht, für den Übergangszeitraum die Aufgaben so zu verteilen, dass es hier nicht zu einer Kollision kommt.
Erstmals wird der Brandenburger Landtag drei Vizepräsidenten haben. Neben dem Christdemokraten Genilke stellt sich Julien Grun vom Bündnis Sarah Wagenknecht zur Wahl und auch Daniel Münschke aus der AfD-Fraktion, für den die SPD-Abgeordneten nicht stimmen wollen. Die Wahlen zur Landtagsspitze sind geheim und beginnen Donnerstagvormittag nach der Rede des Alterspräsidenten Reinhard Simon aus der BSW-Fraktion. Simon war jahrelang Chef der Uckermärkischen Bühnen in Schwedt.
Aus Potsdam berichtete Landespolitikreporter Thorsten Südow. Würgeengel der Kinder, so nannte man die Krankheit früher, weil Kinder daran erstickt sind. Diphtherie gilt eigentlich als fast ausgerottet, aber jetzt hat es einen neuen Fall gegeben. Ein 10-jähriges Schulkind aus dem Havelland, das in Berlin-Spandau zur Schule geht, hat sich infiziert und muss im Krankenhaus behandelt werden. rbb24-Inforadio-Reporter Karl Winterhagen informiert.
Diphtherie ist eine bakterielle Infektion, die in der Regel den Halsbereich betrifft und zu schwerer Atemnot führen kann. Eine sehr seltene, aber dann schwere Erkrankung, sagt der Berliner Kinderarzt und Sprecher des Berufsverbands Kinder- und Jugendärzte Jakob Maske.
Die Menschen, die eine Diphtherie bekommen, die können sehr, sehr schwer erkranken und die Komplikationsrate ist sehr hoch. Es sterben tatsächlich eine ganze Reihe Kinder, die an Diphtherie erkranken.
Selbst bei optimaler medizinischer Versorgung führt Diphtherie bei 5-10% der Erkrankten zum Tod. Eigentlich gibt es kaum noch Fälle von Diphtherie. Im laufenden Jahr 2 in Berlin und 2 in Brandenburg. Vergangenes Jahr 1 in Berlin und 11 in Brandenburg. Ende September wurde die Krankheit jetzt bei dem Schüler festgestellt, der eine Waldorfschule in Berlin-Spandau besucht. Der Geschäftsführer der Schule, Merten Bangemann-Johnson, sagt, nachdem bekannt wurde, dass der Schüler erkrankt ist, habe man sich sofort mit dem Gesundheitsamt besprochen.
Und die Schüler von der betroffenen Klasse zunächst mal für 3 Tage vom Unterricht freigestellt, damit diese das Ergebnis der Abstriche, der Testungen dann abwarten konnten.
Das Ergebnis: keine weiteren Fälle von Diphtherie. Also ist die Sache glimpflich ausgegangen?
Würde ich jetzt so behaupten. Natürlich für das betroffene Kind ist das eine andere Aussage, aber ich denke für die Schulgemeinschaft insgesamt schon. Das lag aber letztendlich, denke ich, auch an der wirklich sehr guten Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsamt und uns und auch ganz viel Verständnis von den Eltern.
Und daran, dass ein Großteil der Kinder gegen Diphtherie geimpft sei, sagt der Geschäftsführer der Schule, im Gegensatz zu dem erkrankten Jungen, der nicht geimpft war und der deswegen jetzt diese schwere Krankheit erleiden muss, sagt der Berliner Kinderarzt Jakob Maske.
Da wurde offenbar gegen jegliche Empfehlung eben dieses Kind nicht geimpft. Und dann besteht eben genau das, was wir immer sagen, es besteht die Gefahr, dass man schwere Erkrankungen bekommt, die sehr schwer zu behandeln sind, die sehr viele Komplikationen machen, häufig auch zum Tode führen.
In seiner beruflichen Laufbahn hätte Maske noch nie ein Kind mit Diphtherie behandeln müssen, erzählt der Kinderarzt. Das zeige, wie gut Impfungen funktionieren und Erkrankungen verhindern. Auch für Erwachsene wird alle 10 Jahre eine Auffrischungsimpfung gegen Diphtherie empfohlen.
Es berichtete rbb24-Inforadio-Reporter Karl Winterhagen. Wie können die immer knapper werdenden Hausärzte gerade im ländlichen Raum entlastet werden? Wie könnte die hausärztliche Versorgung der Zukunft funktionieren? Das soll im Ärztehaus in Lübbenau getestet werden. Das medizinische Zentrum dort beteiligt sich an einem Pilotprojekt, bei dem Arztassistenten Aufgaben der Hausärztinnen übernehmen. rbb24-Reporter Daniel Friedrich stellt das Projekt vor.
Einen ganz eigenen Weg gehen. Damit kennt man sich am medizinischen Zentrum Zentrum in Lübbenau aus. Die Einrichtung ist eine der wenigen Polikliniken aus DDR-Zeiten, die die Wende überlebt haben. Nun will das Zentrum wieder Neues ausprobieren. Um die Ärzte zu entlasten, setzt die Einrichtung ab November auf Berufe, die in den USA schon etabliert sind. Zum Beispiel Care- und Case-Manager, sagt Geschäftsführerin Charlotte Bettina Böttcher.
Das sind wirkliche Kümmerer, die Patienten unterstützen, wenn sie einen Krankenhausaufenthalt hatten, dann im Nachgang die entsprechenden Besuche vor Ort zu übernehmen.
Der Patient muss nicht mehr in die Praxis kommen. Der Case Manager kann auf seinem Tablet die Patientenakte aufrufen und dort alle aktuellen Daten wie Gewicht, Blutdruck oder Lungenfunktion eintragen. Die Infos kann der Arzt in der Praxis dann sofort einsehen und reagieren.
Somit kann der Patient ganz entspannt zu Hause gesund werden und somit können wir ältere Patienten gerade in den ländlichen Bereichen aktiv unterstützen.
Unterstützt wird das Projekt finanziell vom Verband der Ersatzkrankenkassen. Leiterin Rebecca Selja erhofft sich von den neuen Berufsbildern vor allem Entlastung für die Ärzte, zum Beispiel auch von den sogenannten Physician Assistants.
Sie übernehmen koordinierende Aufgaben, sie übernehmen unterstützende Aufgaben, also insbesondere auch bei Auswertung von Diagnostik, die möglich ist im ersten Schritt ohne medizinisches ärztliches Wissen.
Im besten Falle können Arztpraxen deutschlandweit von den Lübbenauer Erfahrungen profitieren.
Die Hoffnung wäre eine gute Blaupause, wie man so schön sagt, um zu sagen, macht es denn tatsächlich Sinn, das, was wir in Lübbenau erprobt haben, auch in anderen Regionen fortzuentwickeln?
Bis es soweit ist, dürfte es aber noch deutlich länger als 2 Jahre dauern. So lange ist das Testprojekt im Spreewald erstmal angesetzt.
Sie fanden's gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und Der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.